Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Was wurde nicht alles geunkt, als die UEFA die Fußball-Europameisterschaft auf 24 Teams ausgeweitet hat? Da gibt es doch kaum noch hochkarätige Gruppenspiele. Zumindest für Deutschland stimmt das bei der kommenden Europameisterschaft nicht. Die DFB-Elf trifft auf Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Mehr zur Auslosung gleich live aus Bukarest. Und außerdem gibt es in der Sendung ein Interview dazu, wie klimafreundlich der Sport insgesamt sein kann in Zeiten der Klimakrise. Zuerst wenden wir uns aber der Bundesliga zu und der Rückkehr von Jürgen Klinsmann. Es war das Comeback der Woche. Jürgen Klinsmann kehrt zurück auf die Trainerbank. Bis zum Saisonende soll er die Hertha vor dem Abstieg bewahren. Die Premiere ist aber heute nicht gelungen. Hertha verliert 1:2 gegen Borussia Dortmund. Lars Becker.
Der BVB mit einem Doppelschlag durch Sancho und Hazard früh 2:0 in Führung. Hertha kommt durch Darida zum Anschlusstreffer und Dortmunds Hummels muss unmittelbar vor der Pause mit Gelb-Rot vom Platz. 11 Berliner schaffen gegen 10 Dortmunder den vermeintlichen Ausgleich, aber Selkes Treffer wird wegen Abseits per Videoentscheid zurückgenommen. Dortmund gewinnt ein umkämpftes, aufregendes Spiel in Berlin mit 2:1 und Trainer Favre verschafft sich ein wenig Entspannung. Jürgen Klinsmann hat in Berlin dagegen noch viel Arbeit, um die Hertha wieder in die Spur zu bringen.
Jürgen Klinsmann verliert also sein erstes Spiel als Hertha-Trainer. Und über dieses Spiel spreche ich jetzt mit Thomas Wieler vom Deutschlandfunk Kultur. Er ist mir aus Berlin zugeschaltet und begleitet die Hertha schon lange. Herr Wieler, Jürgen Klinsmann ist bekannt dafür, Dinge zu verändern. Was hat er denn im Vergleich zu seinem Vorgänger Ante Čović auf dem Platz verändert?
Er hatte ja vor allem heute Abend bzw. am Nachmittag das Spiel gefordert, dass seine Mannschaft eine andere Einstellung auf dem Platz zeigen solle, als in den Spielen unter Ante Čović zuletzt, vor allem am letzten Sonntag beim 0:4 in Augsburg. Das war erkennbar. Die Mannschaft ist mit deutlich höherer Einsatzbereitschaft und aggressiven Zweikampfverhalten ins Spiel gegangen. Das hat man schon gemerkt an 2 Ellbogenchecks beispielsweise in den ersten 6 Minuten. Sie hat allerdings dann, wie wir es gerade eben schon in der Zusammenfassung gehört haben, sehr naiv verteidigt bei den ersten 2 Gegentoren. Und da muss Hertha ganz schnell aufwachen an der Stelle. Das Team von Jürgen Klinsmann muss der Mannschaft eine Spielidee vermitteln. Denn wenn man in Überzahl letztendlich in den zweiten 45 Minuten agiert, deutlich mehr Ballbesitz hat und dann am Ende nur 2 große Chancen in der Nachspielzeit herausspringen, dann ist das genau der Ansatz, wo Jürgen Klinsmann und sein Trainerteam in den nächsten Wochen arbeiten müssen, um das Team herauszuholen aus der Abstiegszone.
Klinsmann sollte ja eigentlich Mitglied im Aufsichtsrat sein. Der neue Hertha-Investor Lars Windhorst hat ihn in dieser Funktion ja Anfang des Monats nach Berlin geholt. Jetzt ist Klinsmann Trainer und hat auch gleich seinen ganzen Stab mitgebracht. Und manche sagen jetzt, das ist die Entmachtung von Michael Preetz, der Geschäftsführer Sport ist. Stimmt das?
Das war auch eine Frage bei der Vorstellung von Jürgen Klinsmann am letzten Mittwoch. Ich hatte einen sehr guten Blick bei der Pressekonferenz auf den Sportdirektor Michael Preetz, an den diese Frage ging. Der wirkte sehr unruhig, sehr angespannt, verneinte dies natürlich. Es gab heute auch ein Interview in der Pause beim Fernsehen. Da kam dann auch wiederum diese Frage, da war er schon ein bisschen gereizter sogar und antwortete mit den Worten, sie würden ja auch nicht die Unabhängigkeit von Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc bei Dortmund in Frage stellen. Also ganz klar ist auf jeden Fall, die Zeiten, wo Preetz und der Präsident Werner Gegenbauer alleine agieren konnten, die sind definitiv vorbei, weil jetzt mit Lars Windhorst, dem Millioneninvestor und dessen Mannschaft, Leute da sind, die den beiden definitiv auf die Finger schauen werden. Denn dieses Engagement, diese 225 Millionen Euro, die Lars Windhorst dort investiert hat, die sollen sich natürlich irgendwie irgendwann auszahlen.
Welche weiteren Veränderungen hat es denn durch Windhorst jetzt schon gegeben seit dem Sommer?
Vor allem die, dass man bei der Mitgliederversammlung vor 3 Wochen feststellen konnte, dass man das Eigenkapital von knapp 26 Millionen Euro innerhalb eines Jahres verfünffacht hat auf etwa 124 Millionen. Und der Geschäftsführer von Hertha für die Finanzen, Ingo Schiller, sagte auch, dass er das ein Umlaufvermögen nennt. Das ist sowas wie das berühmte Festgeldkonto von Uli Hoeneß, was die Hertha jetzt hat. Und Windhorst versteht natürlich sein Engagement als mittelfristig. Der will ja aus der Hertha einen Big City Club machen. Und er wird diese Idee konsequent verfolgen. Mal sehen, ob bei der Hertha alle die Zeichen der Zeit erkannt haben, weil ich denke, sonst wird er noch einiges verändern mit den Möglichkeiten, die er hat im Aufsichtsrat.
Wie reagieren denn die Hertha-Fans auf das, was da gerade in ihrem Verein passiert?
Ja, vor allem mit Humor kann man zunächst sagen. Da wurde zum Beispiel geunkt, ob jetzt alles Schwäbischer bei Hertha BSC werden würde. Und wenn es denn schlussendlich gut läuft, dann hat schon manch einer gemutmaßt, dass Klinsmann zum The Spätzlewan aufsteigt. Oder ob denn statt der Vereinshymne Nur nach Hause künftig dieser Weg von Xavi Naidoo erklingen würde in Anspielung auf die WM 2006. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Der Einstieg des Investors ist für manch einen ein Indiz, dass der Verein in den nächsten Jahren nicht zur Ruhe kommen werde. Und Preetz, der laufe bei Misserfolg Gefahr, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, als er zum Beispiel einen großen Trainernamen wie Otto Rehhagel verpflichtete und dachte, er könne das mit einem Namen in einer Krise besser machen.
Live aus Berlin war das Thomas Wieler mit Einschätzungen zur Hertha, die mit der Niederlage heute auf den Relegationsplatz abgerutscht ist. Am anderen Ende der Tabelle thront RB Leipzig an der Tabellenspitze, zumindest zwischenzeitlich. Die Leipziger siegen beim SC Paderborn mit 3:2. Armin Lehmann.
Eine Halbzeit lang war das eine eindeutige Angelegenheit in Ostwestfalen. Der SC Paderborn war hoffnungslos unterlegen gegen starke Leipziger und lag mit 0:3 zur Pause hinten. Schon nach 5 Minuten stand es 0:2. Schick, erster Startelf-Einsatz für die Leipziger, und Sabitzer waren die Torschützen. Timo Werner legte dann nach knapp einer halben Stunde noch nach. Im zweiten Durchgang änderte sich dieses Spiel. Leipzig nutzte seine wenigen Chancen zu Beginn nicht. Und dann wurde Paderborn immer stärker. Streli Mamba und Jasula brachten die Ostwestfalen zurück ins Spiel. Eine turbulente Schlussphase mit Rudelbildung und vielen Chancenhüben wie drüben folgte. Am Ende blieb es beim 2:3.
Armin Lehmann aus Paderborn. Ein weiterer Dämpfer hingegen für die TSG Hoffenheim. Nach der 1:5 Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Mainz hat es heute gegen Düsseldorf zu Hause nur zu einem 1:1 gereicht. Philipp Sommer berichtet.
Dank starker Moral sichert sich Fortuna Düsseldorf hier einen verdienten Punkt gegen mutlose Hoffenheimer. Traumstart der TSG Hoffenheim. Nach 6 Minuten trifft André Kramaric, 4. Saisontor aus 7 Metern, überwindet er 6 Steffen. Hoffenheim macht aber danach zu wenig und verpasst nach 70 Minuten die Entscheidung. Kurioschance, 3 Großchancen, Ball aus 3 Metern an die Latte von Bicacic, dann Kopfball aus 1,5 Metern drüber von Adamian, und Düsseldorf marschiert, macht Dampf, auch dank des eingewechselten Tommy, und der Ausgleich dann durch Ruven Hennings nach 87 Minuten. 10. Saisontor, 1:1 zwischen Hoffenheim und Düsseldorf.
Philipp Sommer aus Sinsheim. 7 gelbe Karten, 2 gelb-rote Karten noch vor der Halbzeit, fast 30 Fouls insgesamt. So klingt Abstiegskampf, zelebriert heute von Köln und Augsburg. Und die Torverteilung war genauso wie die Verteilung der gelb-roten Karten. 1:1. Christian Schulze.
Richtig zufrieden war keiner, wirklich unzufrieden aber auch niemand. Und so nahmen sowohl die Kölner als auch die Augsburger die Punkteteilung einfach hin. Über weite Strecken war es ein zerfahrenes Spiel mit wenig Spielfluss, vielen gelben Karten und noch mehr Fouls. Die erste Halbzeit ging an die Gäste. Hahn scheiterte früh per Foulelfmeter an Kölns Horn. Unmittelbar vor der Pause nutzte Augsburg eine kurze Zeit der Überzahl. Niederlechner traf, nachdem zuvor Köln sich aus Gelb-Rot gesehen hatte. Kurz nach dem Tor musste aber auch Augsburgs Hahn vorzeitig mit Gelb-Rot runter. Mit 10-10 ging es im zweiten Durchgang weiter und ab der 70. war Köln dann besser. Kurz vor Schluss versenkte Córdoba immerhin eine der zahlreichen Chancen zum 1:1 Ausgleich. Ein Ergebnis, mit dem eben beide leben konnten.
Christian Schulze über das Spiel Köln gegen Augsburg. Und im Topspiel zwischen Bayern und Leverkusen steht es 1:2. Die Leverkusener haben früh den ersten Treffer erzielt, dann hat Thomas Müller ausgeglichen und Leon Bailey hat dann das 2:1 direkt im Gegenschlag gemacht. Ein paar Lostöpfe, ein paar Kugeln und eine neutrale Person, die dann die Kugeln aus den Töpfen zieht. So einfach sind die Auslosungen für die Gruppenphase bei der Fußball-EM mal gewesen. Für die EM 2020 ist das aber anders. Insgesamt 12 Austragungsorte, die neue Nations League als neuer Weg, sich zu qualifizieren, und einige verbotene Partien, weil die politisch zu brisant sind. Das alles hat dazu geführt, dass die Auslosung hohe Mathematik geworden ist. Aber die hat ein Ergebnis gebracht. Deutschland spielt gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Holger Dahl ist jetzt live zugeschaltet aus Bukarest. Das Wort Todesgruppe trifft es da wohl, oder?
Also ich habe die Anmoderation wirklich nur ganz partiell gehört, weil es mich gerade rausgeschmissen hat aus dem Auslosungssaal. Das hängt damit zusammen, dass jetzt die VIP-Party steigt. Aber das, was drinnen gerade passiert ist, ja, das war für die deutsche Nationalmannschaft schon ein kleiner Schock. Eine Weltmeister Frankreich und dem Europameister Portugal. Also mögliche Gruppe ausgemalt bei der paneuropäischen Veranstaltung im nächsten Jahr. 12 Städte, 12 Länder. Dann ja, wäre das ja die schwerstmögliche Variante gewesen, und der Bundestrainer hat auch ziemlich kariert reingeguckt.
Dazu wollte ich gerade fragen, wie hat denn die DFB-Delegation noch reagiert auf dieses Los?
Ja, also die Reaktion war tatsächlich so, dass er erstmal sehr stumm nach vorne geguckt geguckt hat, aber das gilt eigentlich für alle Trainer in dieser Gruppe. Auch Didier Deschamps, der Weltmeistertrainer aus Frankreich, hätte sich sicher eine andere Gruppe gewünscht als diese. Und wenn man mal so quer guckt auf die anderen Auslosungsgruppen, dann ist das wirklich die maximal schwerstmögliche gewesen. Und ja, da wird Deutschland nächstes Jahr alles tun müssen bei der EM, um sich da durchzusetzen.
Einschätzung war das live von Holger Dahl in Bukarest zum EM-Los. Deutschland spielt gegen Frankreich und Portugal. Wer der dritte Gegner wird, das entscheidet sich noch in den Playoffs. Da gibt es noch eine ganze Reihe Teams, zum Beispiel Bulgarien, Island, Rumänien und auch noch die Ungarn, die auch noch mit in die Gruppe kommen könnten. Aber wie gesagt, das entscheidet sich erst noch später im Verlauf des kommenden Jahres. Wir kommen wieder zur zweiten Fußball-Bundesliga. Nürnberg ist abgestiegen aus der ersten Liga und jetzt droht auch der Absturz hinunter in die dritte Liga, denn die Nürnberger haben heute verloren gegen Wiesbaden mit 0:2. Hans-Peter Pull.
Der Club aus Nürnberg stürzt in der zweiten Fußball-Bundesliga immer weiter in die Krise. Gegen das bisherige Tabellenschlusslicht Wehen Wiesbaden verlieren die Franken ihr Heimspiel mit 0:2 und warten jetzt seit 7 Spieltagen in dieser zweiten Liga auf einen Sieg. Während die Hessen in der 4. Minute durch Scheffler und 48. Minute durch Kyurek ihre Tore erzielten, brauchte der Club bis zur 35. Minute, um das erste Mal durch Johannes Geis auf das Tor von Wiesbaden zu schießen. Kampf, Leidenschaft und Laufstärke, all das ließ der Club über weite Strecken dieser Partie vermissen und kassierte vor 28.000 Zuschauern am Ende eine verdiente Heimniederlage.
Hans-Peter Pull aus Nürnberg. Und der Grund, warum Nürnberg jetzt auf Platz 16 liegt: Hannover 96 hat mal wieder gewonnen und sich damit genau von diesem Platz verabschiedet. Die Hannoveraner siegen beim FC St. Pauli mit 1:0. Tabia Kunze.
Frust und Ratlosigkeit beim FC St. Pauli, riesige Erleichterung bei Hannover 96. Er habe schon vergessen, wie es sich anfühle zu gewinnen, erklärte 96-Kapitän Marvin Bakkerlords nach dem 1:0-Sieg im ausverkauften Stadion am Millerntor. Es war der erste für Hannover seit 5 Spielen und zugleich der erste unter Trainer Kenan Kocak. Das entscheidende Tor erzielte Linden Meiner schon in der 7. Minute per Flachschuss ins lange Eck. Die Hamburger waren in einem schwachen Spiel zwar noch das aktivere Team, echte Torchancen erspielten sie sich aber fast keine.
Und damit rutscht der FC St. Pauli auch tief rein in den Abstiegskampf in der zweiten Liga. Der Kiez-Club liegt punktgleich mit Nürnberg auf Rang 15. Neuer Tabellenletzter ist Dynamo Dresden. Zu Hause gegen Kiel haben die Dresdner mit 1:2 verloren. Sven Herold.
Der KSV Holstein hat sich diesen Erfolg in Dresden vor allem aufgrund der ersten Halbzeit verdient. Da hatten die Störche alles im Griff, führten mit 2:0 durch 2 schöne Kontertore von Joa und Özcan und hatten defensiv das Spiel komplett unter Kontrolle. In der zweiten Halbzeit dann offensiv zu wenig zu sehen von Kiel. Man hat sich so ein Stück weit hinten eingeigelt. Dresden wurde stärker und kam tatsächlich noch zum Anschlusstreffer. In der 79. Minute durch Flo Ballas abgefälschten Schuss. Danach allerdings, und das spricht wieder für die Störche, brannte nichts mehr an im Kieler Strafraum. Der Erfolg am Ende ein verdienter mit 2:1 in Dresden.
Sven Herold aus Dresden und ein weiteres Ergebnis. Bochum schafft einen kleinen Befreiungsschlag. Gegen Aue gewinnt der VfL mit 2:0. Die Bilder, die gleichen sich. Ein Spieler bedrängt einen Amateurschiedsrichter. Erst wird er laut und dann schlägt er zu. 2 solche Angriffe in Amateurligen wurden gefilmt in den vergangenen Wochen. Und auch in Essen hat es solche Vorfälle gegeben, allerdings auch schon 2015. Damals hat die Stadt die Universität beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Wir haben über dieses Präventionskonzept Anfang Oktober berichtet. Eine Woche danach hat es dann aber doch in Essen eine Hetzjagd gegen den Schiedsrichter gegeben. Deshalb haben wir unseren Autoren Thorsten Poppe nochmal nach Essen geschickt, um zu fragen, was schiefgelaufen ist.
Bodo Hahnberg vom BV Alten Essen wirkt angeschlagen. Der Vorsitzende des alteingesessenen Vereins betreut 300 Mitglieder aus 30 Nationen. Ein sozial herausforderndes Milieu, was auch immer wieder zu Konflikten führt. Wie Mitte Oktober, als die zweite Mannschaft des Vereins in der Kreisliga C den Schiedsrichter über den Platz hetzt und ihn dabei verletzt.
Ja, haben wir alle nicht mit gerechnet. Also für meine Befindlichkeit fehlen mir wirklich Adjektive. Ne? Also kann ich Ihnen nicht beschreiben. Ne?
Der Hintergrund? 3 Tage vor dem Spiel marschiert die Türkei in Syrien ein. Und die zweite Mannschaft des BV Alten Essen besteht aus syrischen Flüchtlingen. Der Gegner Barispor ist ein von Türken gegründeter Migrantenverein. Der Konflikt zwischen Syrien und der Türkei erreicht so einen Essener Fußballplatz. Am Ende eskaliert das Spiel, weil sich die syrischen Spieler vom Schiedsrichter benachteiligt fühlen. Der Verein hat die Mannschaft mittlerweile vom Spielbetrieb abgemeldet, auch weil das Sportgericht des Fußballkreises fast alle Spieler mit einer Sperre von mindestens einem Jahr belegt hatte. Schon 2015 ist der BVA bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil ein Spieler den Schiedsrichter umgeschubst hat. Doch der neue Vorfall hat für Bodo Hahnberg eine ganz andere Dimension.
Wenn du ein zweites Mal betroffen bist, ist eine absolute Katastrophe. Die Vereinsmitarbeiter sagen, jetzt ist gut, jetzt suchen wir andere Wege. Auf jeden Fall ganz sicherlich keine Mannschaften, die sich aus einer Nationalität nur speisen. Ne? Ganz sicherlich nicht.
Dabei hat der BVA schon vieles aus einem Präventionskonzept umgesetzt, was die Universität Duisburg-Essen entwickelt hat. Als es nach 2015 auch auf anderen Essener Sportplätzen zu Gewalt gekommen ist, hat die Stadt damit den Sozialwissenschaftler Professor Ulf Gebgen beauftragt. Sein Konzept empfiehlt ausschließlich qualifizierte Übungsleiter einzusetzen, egal ob für Jugend- oder Seniorenteams. Zudem sollen offizielle Beobachter Risikospiele begleiten. Laut seiner Aussage hätte das Spiel BVA gegen Barispor zumindest einen solchen Beobachter gebraucht. Besser, es wäre gar nicht erst angepfiffen worden.
Das hätte auf keinen Fall passieren dürfen. Man sieht daran, dass die Ehrenamtlichen nur Menschen sind, auch diese politischen Interessen der unterschiedlichen Vereine nicht kennen und dann auch in diese Falle getappt sind, dass sie sich da gar keine Gedanken drüber gemacht haben. So sage ich, ja, lieber Fußballkreis, das war nicht ganz klug. Ich sage aber auch, die beiden Vereine, die haben es gewusst und die hätten auch sagen müssen, es geht nicht.
Eine fatale Konstellation wegen der geopolitischen Weltlage, gegen die vielleicht kein Präventionskonzept helfen konnte, aber der gesunde Menschenverstand. Mitunter stoßen Amateurvereine aber schnell an ihre Grenzen. Das Ehrenamt ist nun einmal zeitlich begrenzt, meint auch Thorsten Flügel, Vorsitzender des Fußballkreises Essen.
Der BV Alten Essen hat aus meiner Sicht aber gar nicht die Kapazitäten, um sich um solche Spieler zu kümmern. Und das muss man, glaube ich, tun. Man muss diese Spieler sehr, sehr eng, sehr intensiv begleiten, durch qualifizierte Trainer, durch Betreuer, vielleicht auch durch Vorstandsseite und eng bei dieser Mannschaft bleiben. Und wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann ist es immer gefährlich, dass so eine Mannschaft, ja, dann eben auch mal ausrastet. Und genauso ist es ja dann auch passiert.
Dabei hatte die Gewalt im Essener Amateurfußball im Vergleich von 2017 zu 2018 um mehr als die Hälfte abgenommen. Schon in unserem Beitrag vor 7 Wochen hat Professor Ulf Gebgen diese positive Entwicklung betont, als wir erstmals über sein Präventionskonzept berichtet haben. Dass es jetzt, kurze Zeit später, dennoch zu Gewalt gekommen ist, stellt für ihn sein Konzept nicht generell in Frage.
Der Weg ist lang. Wir brauchen qualifizierte Übungsleiter an den Seitenrändern. Die haben wir noch lange nicht in diesen Mannschaften. Wir müssen diese Risikospiele müssen wir schärfer angehen. Und so sehe ich, dass dieses Papier eigentlich genau die Botschaften genannt hat, die jetzt in den nächsten Jahren angegangen werden müssen.
Es gibt bundesweit noch andere Ideen, Gewalt im Amateurfußball vorzubeugen, zum Beispiel mit sogenannten Kreiskonfliktbeauftragten. Jeder der 13 Kreisligen in Krefeld hat so einen Ansprechpartner, der sich um Gewaltprävention, aber auch der Würdigung des Fairplays kümmert. In den Niederlanden ist sogar angedacht, pensionierte Polizisten zu Amateurspielen als unabhängige Beobachter zu schicken. In Essen hält Thorsten Flügel vom Fußballkreis weiter am Präventionskonzept fest. Laut ihm helfen die Maßnahmen, um das Problem besser und nachhaltiger in den Griff zu bekommen. Reine Botschaften wie vom frisch gewählten DFB-Präsidenten Fritz Keller zu Gewalt im Amateurfußball bewirken für ihn gar nichts.
Der DFB äußert sich ja, um es mal vorsichtig zu sagen, sehr zögerlich. Also wenn man liest, dass sich ein Präsident, ein frisch gewählter Präsident hinstellt und sagt, das muss aufhören, dann ist das sehr einfach gesagt. Ich glaube, dass der DFB sehr, sehr weit weg von der Amateurebene ist, auch uns in den Kreisen eigentlich gar nicht versteht. Auf Hilfe vom DFB zu zählen, glaube ich, das müssen wir schon alleine hinkriegen.
Deutliche Kritik am DFB von Thorsten Flügel vom Fußballkreis Essen im Beitrag von Thorsten Poppe. Diesen Beitrag und auch den Beitrag von vor 7 Wochen können Sie nochmal nachhören auf deutschlandfunk.de/sport. Gestern sind mal wieder tausende Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straße gegangen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Und auch diese Proteste gehen an der Fußball-Bundesliga nicht vorbei. Freiburgs Trainer Christian Streich hat zum Beispiel im Sommer das hier gesagt, als er auf den damaligen Klimastreik angesprochen wurde.
Also wenn die Kinder mit mir reden würden und würde sagen, sag mal, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Dann müsste ich das eine oder andere Mal auch beschämt wahrscheinlich den Kopf abwenden. Und darum geht es aber, dass es angesprochen wird und dass ein Bewusstsein da ist. Und es ist eine Berechtigung da. In hohem Maße ist eine Berechtigung da.
Und die Zahlen belegen das auch. An einem Bundesligaspieltag verursachen die Fans so viel CO2, dass man 60.000 Bäume pflanzen müsste, um das wieder zu kompensieren. Also, Was genau kann der Sport und was kann ein Bundesliga-Verein im Speziellen dann tun gegen die Klimakrise? Darüber habe ich mich mit Stefan Wagner unterhalten. Er ist Mitbegründer der Initiative Sports for Future, die im Juli gegründet wurde und die Friday for Future-Bewegung unterstützt. Und er leitet bei der TSG Hoffenheim die Stabsstelle für Unternehmensentwicklung, wo auch das Thema Nachhaltigkeit bearbeitet wird. Und ihn habe ich zunächst gefragt, was sagen Sie Ihren Kindern, wenn die fragen, wie sieht es bei dir mit dem Klima aus?
Mit unseren Kindern reden wir tatsächlich relativ oft darüber, dass es ja schon berufsbedingt, aber auch durch die Initiative Sports for Future klar ist, dass genauso wenig wie wir es selber privat sind, auch der Sport, was Nachhaltigkeitsthemen betrifft, nicht perfekt ist. Aber wie Christian Streich es ja auch gesagt hat, das Entscheidende ist, dass man sich dieser Verantwortung spätestens jetzt stellt und möglichst schnell, möglichst große Schritte geht, um das zu verändern.
Welche Schritte meinen Sie da? Also welche Schritte gibt es konkret, die Sports for Future auch fordert?
Sports for Future versteht sich als ein verbindendes Element, nicht als eine Art von NGO, die Forderungen stellt, beziehungsweise natürlich unterstützen wir die Forderungen der Wissenschaft und wir stehen ganz klar auf den Füßen, auf der Grundlage der Wissenschaft, die entsprechende Forderungen ableitet. Wir fordern aber nichts explizit vom Sport. Wir versuchen positiv uns diesem Thema zu stellen und die Schritte, die gegangen werden, aufzuzeigen. Und alleine dadurch, dass wir das tun, betritt der Sport das Spielfeld und darauf leiten sich gewisse Ansprüche auch ab. Und das ist auch gut so, dass dann eben auch dort, wo es vielleicht noch nicht so Thema war, sich die Leute von sich aus damit beschäftigen.
Welche Schritte kann denn ein Bundesliga-Verein zum Beispiel machen, um das Klima zu schützen?
Wie jeder andere Teil in der Gesellschaft, wie jedes andere Unternehmen auch, kann er sich mit seinem eigenen CO2-Fußabdruck beschäftigen und ihn dort versuchen zu minimieren, wo immer es geht. Das kann Energieeffizienzmaßnahmen sein, das kann Ökostrom sein, das können Solarzellen sein, die an den Stadien die eigene Stromversorgung so weit wie möglich sicherstellen. Und dort, wo es nicht geht, so wie es ja der ein oder andere Bundesligist auch schon tut, kann man entsprechende Ausgleichskompensationszahlungen leisten, um zumindest den verbliebenen Fußabdruck dann entsprechend auszugleichen.
Sie haben gerade eben gesagt, Sports for Future, das soll eher ein verbindendes Element sein und positiv. Aber reicht das? Weil wenn man sich anguckt, was viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, die sagen, naja, wir müssen jetzt schon uns anstrengen und nur sozusagen die ersten Maßnahmen zu ergreifen, das reicht nicht. Oder nur ein Bewusstsein zu schaffen, das reicht nicht. Es müssen wirklich konkrete Maßnahmen im gesamten Sport dann auch in allen Gesellschaftsteilen gemacht werden.
Ja, was ist die Alternative dazu? Wir haben eine zweite Sichtweise dazu, denn zum einen geht es natürlich darum, dass der Sport selber nachhaltig wird. Es geht aber auch darum, wie wir gerade diese Debatte führen und wie wir als Gesellschaft mit dem Gesamtthema umgehen. Und das kann einen nur bedenklich stimmen, mit welchen Hassgefühlen oder mit welchen Verleumdungen und Worten da zum Teil die Debatte getrieben wird und auch nicht wertschätzend miteinander umgegangen wird. Und wir wollen auch versuchen, in diese Richtung den Sport einzusetzen, denn der Sport ist nun mal als Ganzes eine Instanz in Deutschland, die viele Menschen miteinander verbindet und da auch ausgleichend einzuwirken und da auch Verständnis für Positionen zu werben, die dem einen vielleicht nicht schmecken. Das ist auch eine wichtige Rolle des Sports. Und deswegen glauben wir, dass es besser ist, für den Sport einen in eine solche Rolle auch zu gehen, als nochmal das zu wiederholen, was andere viel besser können, nämlich die Wissenschaftler oder eben jetzt auch mit viel Vehemenz fordern, die Jugendlichen, jungen Menschen von Fridays for Future. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Platz finden, um ein möglichst breites Maß an Zustimmung und Unterstützung für einen viel klareren Weg im Kampf gegen den Klimawandel einzuschlagen, als es bisher tatsächlich ja erfolgt ist.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie damit im Sport viele Verbündete haben? Mit dieser Ansicht?
Tatsächlich ja. Also es gibt wenig Gespräche, es gibt eigentlich gar keine Gespräche, in der das nicht in irgendeiner Weise positiv aufgenommen wird. Und es gibt viele fundierte und substanzielle Gespräche mit Menschen oder Organisationen, die sich Sports for Future anschließen oder auch diejenigen, die sich nicht anschließen, aber selber auf anderem Wege etwas tun. Das Thema greift zum Glück auch endlich im Sport viel stärker um sich und die einzelnen Akteure tun Dinge, wie jetzt gerade der Deutsche Alpenverein, der nicht Teil von Sports for Future ist, aber gerade seine Mitgliedsbeiträge um 1 Euro erhöht hat für jedes Mitglied, um damit Klimaschutzprojekte zu unterstützen. Das ist bei über 1 Million Mitglieder natürlich direkt meine Hausnummer. Also es passiert schon etwas, aber es muss natürlich tatsächlich noch viel mehr sein.
Ich wollte gerade sagen, passiert genug?
Nein.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht mehr passieren? Beziehungsweise lassen Sie uns einmal auf die Bundesliga blicken. Bei Sports for Future ist Werder Bremen mit dabei, Hoffenheim ist mit dabei. Das war es dann aber auch aus der Bundesliga. Wo ist der Rest?
Ich will das nicht in dabei und nicht dabei gleich gut und böse einteilen, denn das ist nicht das einzige Kriterium. Natürlich kann man sich darüber committen über Sports for Future, aber es gibt auch andere Vereine, Mainz 05 zum Beispiel, der FC St. Pauli zum Beispiel, auch andere, die machen auch so für sich einiges und deswegen ist das jetzt nicht das Kriterium, ob jemand bei Sports for Future dabei ist. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass die Bundesliga alleine dadurch, dass es ein enormes Maß an Fanbewegungen gibt, weil der Fußball nun mal so populär ist, das freut uns natürlich, ein erhebliches Maß an CO2-Fußabdruck mit sich bringt. Aber der Fußball selber kann natürlich nicht für die Verkehrswende mitverantwortlich gemacht werden, sondern wir müssen dann Lösungsangebote finden, die vielleicht Anreize schaffen, um sich CO2-freundlicher oder CO2-neutral auch zu Fußballspielen zu bewegen. Das passiert auch in großen Teilen in den Stadien, aber letztlich muss dann jeder Verein für sich selber möglichst große Schritte gehen und das ist nicht die Aufgabe von Sports for Future, das einzufordern.
Wäre das die Aufgabe von der Deutschen Fußballliga, das einzufordern?
Sie könnte zumindest einen Konsens herstellen unter den Vereinen, um ein größeres Maß an Grundlage zu schaffen, an der sich die Vereine orientieren können, um auch das Thema Klimaschutz in der Bundesliga zu adressieren.
Sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen ja, also wir können die Klimakrise nicht bekämpfen, wenn wir nicht auch auf manche Dinge verzichten. Kann der Sport und kann die Bundesliga, kann die das überhaupt verzichten? Weil in den letzten Jahren haben wir immer das Gegenteilige erlebt, immer mehr Wachstum, mehr Spiele.
Ja, ich glaube, man muss über Verzicht reden und man muss vielleicht auch über Regeln reden, was ja ein schwieriges Thema ist bei uns in der Gesellschaft, weil das sofort mit Bevormundung und Verboten gleichgesetzt wird und es alleine dagegen eine Widerstandshaltung gibt. Aber natürlich müssen wir uns als Gesellschaft mit der Frage beschäftigen, wie und wo wir verzichten müssen, um uns, unseren Planeten für zukünftige Generationen zu schützen. Und da sollte sich meines Erachtens auch der Sport nicht ausnehmen, ohne dass ich Ihnen jetzt ein Beispiel geben kann, wo und wie das aussieht. Wenn man, ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, dann müsste man vielleicht die Zahl der Mannschaften verkleinern oder ähnliches. Das ist, glaube ich, nicht zielführend, wenn man jetzt über solche einzelnen Themen redet, sondern man muss es, glaube ich, als Ganzes anfassen und insgesamt in der Gesellschaft dafür werben, dass wir viel stärker und viel konsequenter gegen die Klimakrise agieren müssen.
Glauben Sie, dass der Sport da die Kraft hat, von sich heraus solche Änderungen herbeizuführen? Vielleicht auch, die dann damit zu tun haben, auf Dinge zu verzichten? Oder muss da der Druck von außen kommen, zum Beispiel durch Gesetze?
Beides. Das Setzen auf Freiwilligkeit funktioniert ja auch in anderen gesellschaftlichen Teilen nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da alleine der Sport eine Ausnahme bilden würde. Ich glaube, es muss beides sein. Es muss eine Bereitschaft da sein, gemeinsam anzupacken. Und es muss aber dann am Ende des Tages auch einen gesellschaftlichen Rahmen geben. Der muss von der Politik vorgegeben sein. Und darauf können sich dann auch alle verlassen und alle entsprechend agieren.
Sagt Stefan Wagner, Mitbegründer von der Initiative Sports for Future. Wenn Sie den Namen Welt-Anti-Doping-Agentur hören, dann denken Sie wahrscheinlich, dass diese Institution alles unterstützt, was dazu führt, dass weniger Sportlerinnen und Sportler unerlaubte Mittel zu sich nehmen. Nun gibt es aber Hinweise, dass ausgerechnet die Welt-Anti-Doping-Agentur gegen ein Gesetz in den USA vorgeht, was den Kampf gegen Doping leichter machen würde. Aufgedeckt hat dieses scheinbar doppelte Spiel Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Er hat Dokumente eingesehen und mit diversen Menschen im Sport und der amerikanischen Politik gesprochen. Und mit ihm habe ich dann auch vor der Sendung gesprochen. Herr Kistner, das Gesetz, um das es geht, das ist der Rodchenkov Act. Benannt nach dem russischen Whistleblower, der erst Teil des russischen Staatsdopings gewesen ist und es dann mit aufgedeckt hat. Was genau sieht dieses Gesetz vor?
Ja, also das Gesetz ist ein an die amerikanische Anti-Mafia-Gesetzgebung, RICO, angelehntes Dekret für eine weltweite Dopingverfolgung. Gerade die Ermittlungserfolge der US-Bundesjustiz rund um den Fußball-Weltverband FIFA einerseits und die weltweit belächelte Farce um die sogenannte Aufklärung der russischen Dopingstaatsaffäre. Andererseits haben die Gesetzgeber in Washington darin bestärkt, dass auch Doping mit staatlicher Schärfe verfolgt werden muss. weil es sich dabei ja nicht um eine Marotte oder Persönlichkeitsdefekte von Sportlern handelt, sondern, das weiß mittlerweile fast jedes Kind, weil kriminelle Netzwerke in aller Regel dahinter stecken. Und dieses Netzwerk, diese Netzwerke richten enorme wirtschaftliche Schäden an. Deshalb zielt das Gesetz jetzt erstmals bewusst nicht auf Athleten, sondern auf jedes internationale Großevent, an dem amerikanische Sportler, Firmen oder Gelder beteiligt sind und vorgesehen sind, Geldbußen von bis zu 1 Million Dollar und Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren. Das könnte manche natürlich zum Sprechen bringen, der bisher nur zu befürchten hatte, dass er bei Olympia in einem sogenannten neutralen Team starten muss.
Und staatliche Verfolgung bedeutet dann auch, dass es dann zum Beispiel um das FBI dann auch geht?
Insbesondere um solche Ermittlungseinheiten geht es. Und diese natürlich aufgrund ihrer weitreichenden Instrumentarien und auch der Hartnäckigkeit, mit der sie auch international vorzugehen pflegen, besonders gefürchtet.
Dieses Vorgehen ist ja dann eigentlich aber auch genau das, was den Anti-Doping-Kampf voranbringen würde. Wie verhält sich jetzt die zuständige Organisation, die den Auftrag im Namen trägt, die Welt-Anti-Doping-Organisation WADA?
Also die WADA, das sagen amerikanische Juristen ganz offen, hat durchs Hintertürchen allerlei Entscheidungsträger in Washington schon kontaktiert und das über professionelle Lobbyisten, wie man das so macht, wenn man die Dinge nicht öffentlich austragen will, wenn man was zu verbergen hat. Im Kontext erscheint da ganz interessant, dass auch das IOC kürzlich einen Lobbyisten in Washington anheuerte. Es handelt sich dabei immerhin um den früheren Fraktionschef der Demokraten im Senat. Spannend ist jetzt auch, dass die WADA den Betrag von 250.000 Dollar, der allein nächstes Jahr laut internen Protokollen für die Lobbyarbeit vorgesehen ist, öffentlich kleiner zu reden versucht. Aber wie wenig glaubwürdig die Darstellungen der Agentur sind, das lässt sich auch daran ablesen, dass sich die amerikanischen Gesetzgeber selbst bei der WADA schon darüber mokiert haben, dass sie nicht einmal eingeladen wurden, um ihr Gesetz selbst vorzustellen. Zugleich verweisen die US-Politiker sogar auf ein unabhängiges Rechtsgutachten, das die WADA selbst hat erstellen lassen zum Rodchenkov Act. Und das bestätigt, dass das Gesetz in vollem Einklang mit WADA-Code und UNESCO-Konvention steht. Also alles deutet darauf hin, dass die WADA hier von politischen Motiven getrieben wird.
Warum, glauben Sie, geht die WADA gegen das Gesetz vor? Was sind diese politischen Motive?
Also mein Eindruck deckt sich da im Wesentlichen mit den Ansichten, die von amerikanischen Fachleuten vorgetragen werden. Da erscheint eine Motivlage sehr deutlich. Wenn der Sport im Dopingbereich, also in Bezug auf eine Problematik, von der dieser Wirtschaftszweig förmlich durchdrungen ist, künftig mit staatlichen Eingriffen und Zugriffen rechnen muss, dann brächte das nicht nur die bisher gepflegte, oft geradezu absurde Selbstaufklärung ins Wanken, also die Art Sportjustiz, mit der das IOC über von ihm bezahlte, personell dominierte und gesteuerte Organe wie die WADA seine Interessenspolitik durchsetzt, wie im Fall des russischen Staatsdopings, sondern dann wird es wirklich gefährlich, denn staatliche Ermittler, die können dann plötzlich überall Razzien durchführen und insbesondere die transnationalen Geldflüsse im Weltsport aufdecken und nachverfolgen. Und dann droht eine gnadenlose Offenlegung auch der Geschäftsgepflogenheiten. Sowas passiert ganz automatisch. Da kann also auch unbeabsichtigt, also sozusagen im Beifang einer Dopingermittlung, manches auffliegen. Und das zweite Risiko ist, dass dieses neue Gesetz die Athleten auf die Seite der Strafverfolger rüberzieht. Denn um dopende Sportler geht es gerade nicht, sondern die sollen die Chance haben, als Whistleblower oder Kronzeuge über die Hinterleute auszupacken. Und das verlagert das Risiko erstmals klar auf die Akteure hinterm Doping, Versorger, Mitwisser, Dulder. Das könnte dann insbesondere Trainer, Ärzte, Manager und Funktionäre betreffen und damit die wirklichen Hinterleute.
Jetzt haben Sie beschrieben, wie die WADA in den USA dagegen vorgeht. Wie fallen denn die Reaktionen auf dieses Verhalten aus?
Naja, vor allem die amerikanischen Fachleute und Gesetzesbetreiber haben sich bereits geäußert. Sie haben das Vorgehen der WADA als geradezu clandestin beschrieben. An der Spitze steht da insbesondere Travis Tygart, der Chef der amerikanischen Anti-Doping-Agentur USADA, der als renommiertester Dopingfahnder weltweit gilt. Aber auch Kendall Ehrlich hat sich in bemerkenswerter Offenheit jetzt zu den Motiven der WADA geäußert. Sie ist die Vizechefin des Büros für nationale Drogenbekämpfung im Weißen Haus und gehört in der Funktion dem WADA-Stiftungsrat an. Und beide, Tygart wie Ehrlich, sehen das IOC als politischen Antreiber hinter den Lobbybemühungen und die WADA geißeln sie eher dafür, dass sie sich einspannen lässt in diese Hinterzimmerspielchen. ehrlich gesagt offen, dass der WADA-Vorstand von IOC-Mitgliedern dominiert wird, während der Sport gar keine Vertreter, also insbesondere die Athleten, gar keinen Vertreter im Vorstand hätten. Sie sagt, die WADA hätte keinen Anspruch, sich als unabhängig zu bezeichnen und spricht von einem Klima des Misstrauens. Und sie wirft der Agentur vor, dass diese Millionen Steuergelder der US-Bürger erhalte, mit diesen Geldern aber zugleich gegen eine amerikanische Gesetzgebung vorgeht. Das scheint ja nun mal Fakt zu sein. Und Tigard spricht von schockierenden Tricks hinter den Kulissen, davon, dass die WADA ihre amerikanische Filiale USADA umgangen hätte bei ihren Lobbyarbeiten. Und er sagt offen, dass die Hoffnung jetzt nur noch auf dem neuen WADA-Präsident liegen könne. Das wird der polnische Politiker Witold Banka sein, der den 78-jährigen Engländer Craig Reedy ablöst. Reedy ist IOC-Mitglied, saß dort lange im Vorstand. Auch damit ist alles zum Thema Unabhängigkeit der WADA gesagt.
Meint Thomas Kistner, Journalist von der Süddeutschen Zeitung, über die Bemühungen der WADA, ein Anti-Doping-Gesetz in den USA zu verhindern oder zumindest aufzuweichen. Mit 90 Stundenkilometern die Eisbahn hinunterrasen. Das ist der Job der Rennrodler, die gerade in ihre Saison gestartet sind. Bei den Doppelsitzern dominieren die Deutschen. Letzte Woche hat das Duo Sascha Beneken, Toni Eggert gewonnen. Und auch heute in Lake Placid war ein deutscher Doppelsitzer am schnellsten. Heiko Oeldorp berichtet.
Andere Bahn, andere Sieger, aber trotzdem ein deutscher Doppelerfolg beim Rennrodel-Weltcup in Lake Placid. Diesmal waren die Olympiasieger Tobias Wendel, Tobias Aalt ganz vorne. Die Berchtesgadener fuhren in beiden Läufen jeweils Bestzeit und gewannen mit einem Vorsprung von 18 Hundertstel vor den Weltmeistern Tino Eggert, Sascha Beneken. Vor einer Woche war die Reihenfolge beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck-Igels noch genau andersrum gewesen. Da hatten sich Eggert Beneken mit der Winzigkeit von 9000steln durchgesetzt. Die ersten beiden Rennen dieses Winters dürften also ein klares Zeichen an die Konkurrenz gewesen sein. Wer gewinnen will, der muss, wie so oft, die deutschen Doppelsitzer besiegen.
Die Biathletinnen und Biathleten starten hingegen erst an diesem Wochenende in die Saison im schwedischen Östersund. Bevor es morgen in die Einzelwettbewerbe geht, ist heute Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen gefragt gewesen in den Mixed-Staffeln mit Mixed-Ergebnissen für die Deutschen. Thomas Kunze.
Gemischte Gefühle aus deutscher Sicht an diesem Tag der Mixed-Staffeln. Die einen freuten sich über Rang 2, die anderen waren enttäuscht mit Platz 7. Franziska Preuß und Erik Lesser zeigten bei schwierigen Bedingungen in der Single-Mixed-Staffel starke Leistungen. Vor allen Dingen am Schießstand lief es lange Zeit optimal. Das Duo übernahm bei Halbzeit sogar die Führung. Nur beim letzten Schießen patzte Erik Lesser, der Thüringer musste in die Strafrunde und so konnte Schweden noch vorbeiziehen. Platz 2 trotzdem ein starker Saisoneinstieg. In der Mixed-Staffel, bestehend aus 2 Frauen und 2 Männern, lief dann nicht mehr viel zusammen für die Deutschen. Dennis Herrmann führte das Team zwischendurch zwar auf Platz 2, Simon Schemp und Benedikt Doll aber ließen zu viele Scheiben stehen und so wurde es am Ende nur Platz 7. Der Sieg ging an Italien vor Norwegen.
In Finnland sind unterdessen die nordischen Skisportler zu Gast. Das sind zum einen die Skispringer und dann noch die Kombinierer, die nicht nur von der Schanze springen, sondern sich danach noch im Skilanglauf messen. Und bei diesen Wettbewerben müssen wir uns im Moment vor allem einen Namen merken, sagt Thorsten vom Wege.
Die erste Geige im nordischen Skisport Made in Germany spielen derzeit Jungs, die auf den Namen Geiger hören. Vincent Geiger, der Kombinierer, gewann in Kuusamo den ersten Podestplatz für den DSV in der noch sehr jungen Saison. Der 22-jährige Oberstdorfer, nach dem Springen von Platz 7 ins Rennen gegangen, lief ein taktisch kluges Rennen.
Ich habe mir am Anfang gedacht, ja, wenn es gut läuft, dann komme ich vielleicht noch vorne in die Gruppe. Dann am Schluss habe ich sie vorne gesehen, habe ich versucht, das muss ich alles geben, habe ich mir gedacht. Und ja, das freut mich jetzt ungemein.
Rang 2 hinter dem wieder einmal überragenden Jan Magnus Rieber war der verdiente Lohn für den Bayern. Erik Frenzel wurde 9. Spezialspringer Karl Geiger schaffte immerhin Platz 7 in seiner Konkurrenz. Zunächst war der Oberstdorfer auf 9 gerankt worden, doch Geiger profitierte am Ende noch von Disqualifikationen anderer Starter wegen unkorrekter Anzüge.
Die Sprünge waren gut, aber es war jetzt nicht die Übergranate dabei.
Daniel André Tander aus Norwegen holte sich in Kuusamo bereits seinen 2. Saisonsieg. Erwartungsgemäß weit weg von Spitzenplätzen waren Langläuferinnen und Langläufer. Viktoria Karl und Katharina Hennig schafften es unter die besten 20. Der Sieg ging wieder einmal an Therese Johaug aus Norwegen. Und auch die Gastgeber hatten Grund zum Jubeln. Ivo Niskanen konnte das Männerrennen über 15 Kilometer zu seinen Gunsten entscheiden.
Und von diesen kalten Gegenden der Welt machen wir einen Sprung in die Wüste nach Abu Dhabi. Dort findet der letzte Lauf der Formel 1 statt an diesem Wochenende und der bereits feststehende Weltmeister dominiert das Qualifying, berichtet Jens Gedeon.
Abu Dhabi bleibt die Erfolgsstrecke von Mercedes. Seit 2014 die 6. Pole Position in Folge für die Silbernen.
Lewis Hamilton fuhr in der Wüste zum 5. Mal in dieser Saison auf Startplatz 1. Der alte und neue Weltmeister ist damit auch Favorit im letzten Rennen der Saison und könnte seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholen. Für die Startplätze 2 und 3 haben sich in Abu Dhabi der Niederländer Max Verstappen im Red Bull und Ferraris Charles Leclerc qualifiziert. Einmal mehr hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel. In der letzten Qualifikation des Jahres reichte es für den Deutschen im zweiten Ferrari nur zu Startplatz 4. Teamkollege Charles Leclerc war also wieder einmal einen Tick schneller. Bei seinem erstmal letzten Qualifying-Auftritt für Renault ist der zweite Deutsche Nico Hülkenberg in Abu Dhabi auf Startplatz 9 gefahren. Rennstart ist morgen Nachmittag um 2:10.
Wenn die deutschen Männer in einer Handball-WM starten, dann ist die Aufmerksamkeit meist ziemlich hoch. Wenn die deutschen Frauenhandballerinnen in die WM starten, dann ist sie ziemlich gering. Und das liegt nicht nur daran, dass die WM in diesem Jahr in Japan stattfindet und die Spiele damit sehr früh zu deutscher Zeit. Die deutschen Frauen haben sich davon heute Morgen zum Auftakt allerdings nicht aus dem Konzept bringen lassen und gewinnen 30-24 gegen Brasilien. Andreas Hönig.
Der erste Schritt in Richtung Hauptrunde ist getan. Die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen hat ihr Auftaktspiel bei der WM in Japan nicht nur gewonnen, sondern zeigte beim 30-24 gegen Brasilien auch eine weitgehend überzeugende Leistung. Vor allem Torfrau und Spielerin des Spiels Dina Eckerle, die fast jeden zweiten Ball auf ihr Tor hielt. Mit diesem Rückhalt konnte es sich das Team von Bundestrainer Henk Kroner sogar leisten, in den letzten Minuten ein bisschen Tempo rauszunehmen und Kräfte für die nächsten Aufgaben zu sparen. Morgen gegen Australien wäre alles andere als ein klarer Sieg eine Überraschung. Anschließend warten mit Dänemark, Frankreich und Südkorea die schwersten Gegner der Gruppe.
Ein souveräner Auftakt also für die Handballfrauen bei der WM. Das hat auch Axel Kromer so gesehen, der Sportvorstand beim Deutschen Handballbund. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie sein Fazit ausfällt.
Genau, also wir freuen uns sehr, dass die Mannschaft so positiv aufgetreten ist und gleich die erste Aufgabe mit Bravour gelöst hat. Und wir hatten mit Brasilien einen Gegner, der natürlich nicht im allgegenwärtig ist. Wir haben in letzter Zeit wirklich Spiele auch zusammen suchen müssen und haben sicherlich jetzt auch eine gute Vorbereitung gehabt und dann auch ein gutes Ergebnis erzielt.
Woran muss die Mannschaft denn noch arbeiten?
Ja, das ist sicherlich schwierig zu sagen. Ich meine, wir hatten sicherlich einige Fehlwürfe zu viel gehabt. Wir hatten uns gute Chancen rausgespielt, auch gerade von der Kreisposition aus dem Tempospiel. Ein paar Chancen liegen lassen, ist allerdings natürlich leichter gesagt als getan, weil wenn man sieht, dass Dina Eckerle als beste Spielerin des Tages ausgewählt worden ist, dann ist sicherlich auch zu sagen, dass Dina Eckerle als Torhüterin sehr viele Bälle gehalten hat. Und dass die Brasilianer sicherlich auch sagen, Mensch, wir hätten unsere Spielerinnen noch ein paar Tipps mehr mitgeben können, um die Bälle besser zu verwandeln.
Das war jetzt heute das erste Gruppenspiel. Was ist denn insgesamt das Ziel für die Mannschaft?
Ja gut, ich meine, eine Weltmeisterschaft, die wir jetzt gerade spielen, ist sicherlich immer so, dass man da möglichst viele Mannschaften hinter sich lassen möchte und möglichst nah an die Medaillen kommen möchte. Dieses Jahr ist die besondere Präsenz, dass nächstes Jahr die Olympischen Spiele sind in Tokio und der 7. Platz dann auch uns reichen würde, um eine Platzierung zu haben, die zur weiteren Qualifikation zu Olympischen Spielen in Tokio führen würde, sodass wir Platz 7 als Ziel ausgegeben haben.
Eine WM ist ja auch ein guter Anlass dafür zu sprechen, wo der Frauenhandball generell international dasteht. Wie sehen Sie das?
Na, wir haben sicherlich noch Potenzial, nach oben zu kommen. Wir sind die größte Handballnation der Welt und wir sehen uns auch als Gründungsland des Handballs, sodass wir im Männerbereich ja schon nahezu an der Spitze angekommen sind und im Frauenbereich dieses Gap noch etwas zu groß ist. Wir möchten da sowohl in der Liga als auch im Nationalteam wirklich ganz nach vorne aufschließen, sind sicherlich gerade auch auf einem weiten Weg, aber auch auf einem guten Weg, diese Lücke zu verringern. Und wir hoffen, dass wir jetzt bei der WM auch sagen können, am Ende davon dann, dass wir auch schon einen Schritt gegangen sind.
Sie haben den Vergleich zu den Männern jetzt angesprochen. Woran liegt das, dass es da diese Lücke gibt zwischen dem sowohl im Verein vor allem Dingen sehr erfolgreichen Männerhandball, während der deutsche Meister bei den Frauen Bietigheim in der Champions League mit nur 2 Punkten ausgeschieden ist, aber auch bei den Nationalmannschaften gibt es ja sowohl in der Leistung als auch in der Wahrnehmung eine große Lücke. Woran liegt das?
Ja, es sind sicherlich 2 verschiedene Schuhe. Ich meine, wir haben ganz klar festzustellen, dass in Deutschland beim Männerhandball einfach auch die besten Spieler der Welt spielen. Also die Stars aus Dänemark und aus Frankreich und aus Schweden, die kommen nach Deutschland, um in der Bundesliga zu spielen. Hier ist einfach eine unglaubliche Qualität vorhanden, was bei den Frauen im Ligabetrieb auch nicht der Fall ist. Wir sind da sicherlich noch nicht ganz vorne dabei. Zeigt sich, wie angesprochen, auch in den Ergebnissen der Champions League. Der deutsche Meister da in der Vorrunde auch ausscheidet, ist sicherlich nicht unser Ziel. Wir müssen da in der Liga besser werden. Wir müssen den Stellenwert des Frauenhandballs im Ligabetrieb natürlich nach oben schrauben, mit dem Verein zusammenarbeiten, um da den nächsten Schritt gehen zu können. Und auch das Nationalteam, hat es eben angesprochen, ist noch nicht ganz an der Spitze. Das heißt, wir werden da auch weiter arbeiten müssen, dass unsere Spielerinnen sich entwickeln. Sicherlich ein Grund dafür, dass Männerhandball sicherlich die Profistrukturen unglaublich weit gediehen sind und Frauenhandball noch jede Menge Reserven liegen.
Würden Sie sich da wünschen, dass die Top-Handballclubs bei den Männern, THW Kiel, Flensburg-Handewitt zum Beispiel, auch vermehrt in den Frauenhandball investieren? Weil wenn man sich die erste Liga bei den Frauen anguckt, da fehlen solche Schwergewichte.
Ja, das ist, finde ich, nicht ein Auftrag an die Bundesligisten der Männer, hier unbedingt Frauenhandball auch zu betreiben. Ich denke, generell müssen wir schaffen, dass der Frauenleistungssport in Deutschland einfach anerkannter ist, dass es sich für jeden Verein auch lohnt, in diesen Sport auch zu investieren. Und im Frauenhandball geht es sicherlich ähnlich wie beim Frauenfußball, beim Frauenbasketball, beim Frauen, weiß ich gar nicht, in anderen Sportarten auch, dass da sicherlich noch andere Strukturen vorherrschen als im männlichen Bereich. Das heißt, wir müssen es in der Gesellschaft hinbekommen, dass wir die Leistungen der Frauensportler eben genauso hoch ansiedeln wie die Männer und demzufolge auch wirtschaftliches Potenzial dafür nutzen, um die Qualität eben auch zu bezahlen. Und es ist klar, dass Spielerinnen, die noch nebenher zumindest mal einen Teiljob noch arbeiten müssen im normalen Berufsleben, nicht auf die Qualität kommen können, wie die im männlichen Bereich einfach ihren ganzen Tag nach dem Spitzensport ausrichten können.
Welche konkreten Maßnahmen können Sie als DHB-Sportvorstand da treffen, um diese Entwicklung voranzutreiben?
Wir haben sicherlich eine enge Kommunikation auch mit der Liga. Wir arbeiten da gemeinsam, um die Schritte zu gehen. Im Nationalmannschaftsbereich haben wir in den letzten Jahren schon einige Schritte gehen können. Das heißt, wir haben Strukturen geöffnet für den weiblichen Bereich, die in den letzten Jahren vor allem im männlichen Bereich vorenthalten waren. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Bundeswehr Handball-Spitzensportförderung auch den Frauen geöffnet, haben momentan 80% unserer Soldatinnen oder Soldaten, die in der Sportförderkompanie der Bundeswehr tätig sind, sind inzwischen Damen. Das war früher überhaupt nicht denkbar. Das heißt, an die Möglichkeiten, die staatlich gegeben sind, in denen wir auch einarbeiten können als Spitzenverband, die haben wir ganz klar in Richtung Frauenhandball auch geöffnet und sogar auch gedreht.
Inwieweit wird jetzt auch die Strukturreform, die ja beim DHB im Moment auch noch stark diskutiert wird, die ja aber auch den Fokus auf den Erfolg von den Nationalmannschaften sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen legt, dabei helfen, solche Strukturen dann auch zu verbessern? Da geht es ja auch unter anderem darum, dass es eine Gebühr geben wird, mit der dann auch hauptamtliche Trainer finanziert werden sollen.
Ja, die Strukturreform hat sicherlich zwei große Ziele. Zum einen geht es darum, Mitgliedergewinnung und Mitgliedererhalt bzw. Ehrenamtsförderung betreiben zu können und zum anderen auch den Leistungssport zu fördern. Der Leistungssport soll vor allem im Nachwuchsbereich gefördert werden, weil im Nachwuchs die Grundlagen gelegt werden, um im Seniorenbereich auch Spitzensport leisten zu können. Und da haben wir uns auch verschiedene Ideen gemacht für den männlichen Bereich, indem wir schon bessere Strukturen vorfinden, in denen die Bundesligisten sich bereits vor 10 Jahren auf den Weg gemacht haben, intensiv dafür zu arbeiten, dass der Nachwuchs in Deutschland eine sehr gute Grundausbildung genießen kann. Haben wir uns andere Wege überlegt, eine Verbesserung zu erzielen als im Damenbereich. Im weiblichen Bereich möchten wir da sicherlich noch mehr einwirken über eine Veränderung. Das heißt, wir planen da eine Zentralisierung von unseren Spielerinnen über einige Tage in der Woche. Das heißt, wir möchten unsere Spitzenspielerinnen des Nachwuchsbereichs für Montag und Dienstag zusammenziehen, um mit den Mädels dann intensiv an den Zielen zu arbeiten, die sie und auch wir verfolgen, nämlich irgendwann mal international Spitze zu sein.
Meint Axel Krummer, Sportvorstand beim Deutschen Handballbund. Und über die angesprochene Strukturreform haben wir noch ein bisschen länger gesprochen. Dieses Gespräch gibt es online auf deutschlandfunk.de/sport, genauso wie alle anderen Beiträge oder auch in der DLF Audiothek. Beim Topspiel zwischen Bayern und Leverkusen steht es in der 70. Minute immer noch 2:1 für Leverkusen. Mehr zu diesem Spiel dann um 22.50 Uhr in Sport aktuell. Das hier war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Danke fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams und Ihnen noch einen schönen Abend und einen schönen ersten Adventmorgen.